Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Bastian Rudde. Schönen guten Abend. Trotz einer Niederlage heute in Dresden ist Fußball-Zweitligist Köln sportlich weiter auf Kurs. Alles sieht nach Aufstieg aus. Doch hinter den Kulissen gibt es beim FC einen Machtkampf um das Sagen im Verein. Mehr dazu in den nächsten 50 Minuten. In denen geht es außerdem um den Sieg für Borussia Dortmund beim SC Freiburg und um den Meistertitel in Frankreich für Paris Saint-Germain. Außerdem sind wir zu Gast beim Rapid Surfen, einer neuen Disziplin im Wellenreiten, und es geht um E-Bikes und um die Frage, ob Wettkämpfe mit Elektroantrieben Radsport oder Motorsport sind. Borussia Dortmund bleibt dran an den Bayern und tut gleichzeitig was fürs Torverhältnis. 4:0 hat der BVB heute beim SC Freiburg gewonnen. Detlef Lindner berichtet.
Das war wirklich frustrierend für Freiburg, denn es war eben keine Gala-Vorstellung, dafür aber äußerst cool und effizient von Dortmund. Aus wenigen Torchancen ganz viel gemacht. Die Borussia überließ Freiburg zeitweise sogar das Mittelfeld, um dann blitzschnell zuzuschlagen. So war das bei Sanchos frühem 1:0, aber auch beim 2:0 durch den überragenden Reus und Götzes 3:0. Alcázars 4:0 durch einen Handelfmeter war dann der Schlusspunkt. Aber so leicht, wie es vielleicht schien, war es nicht, findet Torschütze Mario Götze.
Ich glaube, das, was ausschlaggebend war, ist, dass wir in der ersten Halbzeit das Tor gemacht haben. Das hat uns natürlich Sicherheit gegeben, auch für die zweite Halbzeit. Und dann haben wir es am Ende souverän gemacht. Aber zwischenzeitlich war es dennoch ein hartes Stück Arbeit. Ja.
Freiburg verliert zum dritten Mal hintereinander und das mit 1:11 Toren. Die Freiburger versuchten, gegen die Borussia mitzuspielen, waren offensiv, aber nicht gefährlich genug. Ein hörbar deprimierter Trainer Christian Streich.
Wir haben probiert, mit Fußball zu spielen. Das haben wir getan. Und, sie waren sehr, sehr effizient und wir waren null effizient, wie schon in Mainz und in Bremen. Wir hatten keine Chance heute gegen Dortmund.
Freiburg hat zurzeit keinen guten Lauf, hat den Ligaerhalt aber fast sicher. Dortmund sieht jetzt dem Revierderby gegen Schalke am nächsten Samstag entgegen.
Und in der Tabelle hat der BVB nach 30 Spielen weiter einen Punkt Rückstand auf die erstplatzierten Bayern. Freiburg ist 13. mit 11 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion. In der steht unter anderem Hannover 96. Der Tabellenletzte spielt gerade bei Hertha BSC in Berlin. Nach gleich 49 Minuten steht es 0:0. Morgen das Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt. Und gestern, da hat der VfB Stuttgart im Abstiegskampf ein schmerzliches 0:6 in Augsburg kassiert. Das war zu viel für die Vereinsführung. Sie hat Trainer Markus Weinzierl beurlaubt. Bis zum Saisonende übernimmt Nachwuchstrainer Nico Willig. Das Ganze ist vor allem die Entscheidung des neuen Stuttgarter Sportvorstandes Thomas Hitzlsperger. Der Trainerwechsel, eine erste Bewährungsprobe für den ehemaligen Nationalspieler im neuen Job als Sportvorstand. Mein Kollege Stefan Kiss hatte heute die Gelegenheit, mit Thomas Hitzlsperger zu sprechen.
Thomas Hitzlsperger, gestern Abend war die Sache noch nicht klar. Jetzt ist die Ära Weinzierl beendet. Was hat letztendlich zur Entlassung vom Trainer Weinzierl geführt?
Ich habe gesagt, ich muss mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen, habe auch mit Kollegen gesprochen, das Spiel kurz aufgearbeitet, aber es war natürlich auch sehr, sehr deutlich. Das haben alle gesehen gestern in Augsburg. Und dann, denke ich mal, war es nur folgerichtig, dann die Entscheidung zu treffen. Habe dann hier noch mit Markus gesprochen, habe ihm die Entscheidung mitgeteilt. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute schon mit Nico Willig einen neuen Trainer hier haben, der das Training leiten kann.
Die Probleme scheinen mir aber tiefer zu liegen als nur beim Trainer. Ist das richtig? Und wenn ja, welche Probleme gibt es denn tatsächlich?
Ja, klar ist es so, dass man, wenn man so ein Spiel abliefert, man nicht davon sprechen kann, dass jemand an der Seitenlinie steht und der für alles verantwortlich ist. Das wäre zu einfach. Die Entscheidung hatte auch nicht dann nur mit dem Spiel gestern zu tun, sondern es war die Entwicklung so, dass wir gesagt haben, wir haben ein Ziel, Klassenerhalt. Und dann waren wir der Überzeugung, wenn wir so weitermachen, schaffen wir es nicht mehr. Aber dass die Spieler, die auf dem Platz standen gestern, brutal enttäuscht haben, das ist auch klar. Deswegen müssen wir uns da alle fragen, wie es dazu kommen konnte. Das Schöne ist, wir haben selber die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Wir können es vielleicht auch über die Relegation erreichen, in der Liga zu bleiben. Also es muss jetzt keiner jammern und sagen, es war alles schlecht und wir haben keine Chance mehr, sondern wir haben noch gute Möglichkeiten, in der Bundesliga auch nächste Saison zu spielen.
Sie hatten Markus Weinzierl eine Jobgarantie gegeben. Bereuen Sie es ein bisschen, dass Sie das vorab so offiziell und öffentlich gemacht haben?
Ja, wir haben viele Gespräche darüber geführt. Ich habe auch im Trainerteam immer wieder betont, dass es mein absoluter Wunsch ist, dass wir das zusammen durchziehen. Wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass es irgendwann auch als Jobgarantie so tituliert wurde. So ist es nun mal. Ich habe mit Markus ausführlich darüber gesprochen, habe gesagt, ich möchte hier Kontinuität im Verein. Und Wenn ich aber merke, dass die Kontinuität eine Gefahr darstellt für den Erfolg des Vereins, dann muss ich das eben nochmal überdenken. Und ich weiß auch, dass das Ereignis gestern so drastisch war, so dramatisch, dass wenn der tiefe Wunsch da ist, Kontinuität zu wahren und am Trainer festzuhalten bis zum Saisonende, dann nochmal gründlich überdacht werden muss. Und das habe ich damit getan.
Nico Willig ist der Neue. Was erwarten Sie von ihm für die letzten 4 Spiele?
Das, was ich bei ihm gesehen habe in den letzten 2 Jahren, seitdem ich hier bin, ihn begleitet habe im Nachwuchsbereich, habe gesehen, was er mit der U17 bewerkstelligen konnte. Jetzt mit der U19 ist er sehr, sehr erfolgreich gewesen. Die Arbeitsweise, die Art der Ansprache, sein Wissen, das er einbringt, all das, wenn er hier einbringt bei den Profis, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass er zusammen mit der Mannschaft für uns alle auch einen Erfolg feiern kann.
Sie sind jetzt seit geraumer Zeit Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Im Nachblick bereuen Sie es schon ein bisschen oder macht Ihnen das noch Spaß?
Es ist schwierig. Die letzten Tage, Wochen waren extrem schwierig. Ich möchte jetzt sagen, dass ich das bereue überhaupt nicht, weil ich nach wie vor die Möglichkeiten sehe. Ich habe immer wieder gesagt, es ist jetzt auch die Aufgabe, gute Leute zum Verein hinzuzuholen, weil wir mittel- und langfristig auch denken müssen. Das Tagesgeschäft, die Kurzfristigkeit ist eine extreme Belastung für viele Menschen. Ich spüre das auch jeden Tag. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen jetzt diese Entscheidung bereue. Überhaupt nicht. Ich sehe das Potenzial des Clubs, die Größe. Und man muss immer wieder auch die Fans dann ansprechen, auch wenn die zu Recht gestern frühzeitig schon nach Hause gefahren sind. Das, was vor dem Spiel, was in der ersten Halbzeit noch gelaufen ist, bis zum, denke ich mal, zweiten Gegentor, ist sensationell. Diese Leute halten uns die Treue, die müssen auch was zurückbekommen. Und daran arbeite ich, dass wir bald möglichst wieder Freude zurückkriegen, dass wir Erfolg zurückkriegen. Dann, denke ich, ist dieser Club hier ganz besonders, wie nur ganz wenige in Deutschland sowieso.
Spüren Sie persönlich Unterstützung im Verein?
Die spüre ich definitiv, das habe ich von Anfang an gemerkt, als ich hier angekommen bin. Das ist jetzt nicht anders. Natürlich merkt man in so einer Situation auch, dass es dann Kritik gibt, dass Leute sich abwenden. Aber innerhalb des Vereins spüre ich das überhaupt nicht. Ich merke nur, dass die Leute oder die Situation den Leuten zusetzt. Und deswegen habe ich vor ein paar Wochen auch gesagt, wir müssen Ruhe bewahren. Wir müssen diese Ruhe ausstrahlen. Das, glaube ich, ist meine Hauptaufgabe. Wenn wir jetzt regiert werden von der Angst, von der Unsicherheit, dann steckt es viele an. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin von dem Wunsch beseelt, diese Stärke und auch Ruhe auszustrahlen, weil ich glaube, dann haben wir Möglichkeiten, Erfolg zu haben. Wenn wir kopflos rumrennen, dann haben wir gar keine Chance.
Thomas Hitzlsperger im Gespräch mit Stefan Kiss über den Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Wir machen jetzt genau da weiter, wo der VfB auf gar keinen Fall hin will, in der zweiten Liga. In der war heute unter anderem Tabellenführer Köln gefordert und mit Blick auf die Hinrunde hätte man meinen können, das Spiel bei Dynamo Dresden könnte für den FC ein Selbstläufer werden, denn schließlich hatte der FC das Hinspiel 8:1 gewonnen. Aber von wegen Selbstläufer für Köln, Dresden hat sich beim Tabellenführer revanchiert, zwar nicht mit 8:1, aber immerhin mit 3:0. Thorsten vom Wege berichtet.
Das Stichwort Osterüberraschung hat ja nicht zwingend was mit Fußball zu tun. In Dresden aber gab es eine, und zwar beim klaren 3:0 von Gastgeber Dynamo gegen den aufstiegsambitionierten 1. FC Köln. Dessen Trainer Markus Anfang machte nach dem Spiel klar, woran es gelegen hatte.
Wir haben heute nicht ein einziger Spieler an seine Normalform anknüpfen können. Die Jungs wollten vielleicht auch zu viel, weil mit einem Dreier wärst du schon ganz nah an deinem Ziel gewesen. Und heute war ein gebrauchter Tag und wir haben eigentlich alles dafür getan, dass Dresden das Spiel entscheidet.
Dresden spielte an diesem Tag aber auch überdurchschnittlich gut, erwischte den FC immer wieder auf dem falschen Fuß und konterte die Domstädter im eigenen Stadion klassisch aus. Berko und Duljevic machten vor der Pause die Tore, weil sie die Abwehr der Domstädter einfach überrannten. Dazu gab es noch mehrere Hochkaräter für die Sachsen, bei Köln blieb dagegen vieles Stückwerk. Auch nach dem Wechsel kein anderes Bild, die Gäste mit mehr Ballbesitz, Dresden mit den klareren Möglichkeiten. Berko sorgte dann per Kopf nach 67 Minuten für die endgültige Entscheidung. Die Zähler bleiben also an der Elbe, die Aufstiegsfeier am Rhein muss entsprechend vertagt werden.
Dresden hat als Tabellen-13. Jetzt 9 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Köln ist trotz der Niederlage bei Dynamo und einer Schwächephase weiter Tabellenführer mit 6 Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV. Trotz der klaren Niederlage heute kann man also insgesamt sportlich nicht meckern beim 1. FC Köln. Es sieht gut aus mit dem Aufstieg und mit der geplanten Rückkehr in die erste Liga. Hinter der sportlichen Fassade gibt es beim FC allerdings gerade einen veritablen Machtkampf, in dessen Folge vor einigen Wochen Präsident Werner Spinner zurückgetreten ist. Von Intrigen ist teilweise die Rede und von einem Imageverlust für die ganze Stadt. Als Spinners mögliche Nachfolger kursieren unter anderem die Namen des ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und des ehemaligen Bitburger Brauereichefs Werner Wolf. Das Ganze beobachtet Daniel Teveleit von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihn habe ich gefragt, wie es beim 1. FC Köln denn zu diesem Machtkampf kommen konnte.
Das ist eine sehr komplexe Situation, die sich da ergeben hat, denn seit 2 Jahren im Grunde genommen gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen Konflikte im Verein zwischen Teilen der Fans und dem Vorstand, zwischen Fangruppierungen untereinander, innerhalb des Vorstands, zwischen dem mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Werner Spinner und Sportgeschäftsführer Armin Fee, zwischen verschiedenen Gremien im Club, und auch das Verhältnis von Armin Fee und Trainer Markus Anfang ist offenkundig nicht von allzu großem Vertrauen geprägt.
Okay, und der Höhepunkt dieser Dynamiken, sage ich mal, war dann der Rücktritt von Werner Spinner vor einigen Wochen. Der Präsident, mit dem man irgendwie doch in Verbindung bringt, dass der FC auf einmal wieder Europapokal gespielt hat, dass dieser Chaos-Club, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf solidere Beine gestellt wurde. Warum musste ausgerechnet er dann gehen in dieser Situation?
Um das zu verstehen, ist vielleicht ein Rückblick auf das Jahr 2017 nochmal sinnvoll, als der 1. FC Köln die Rückkehr in den Europapokal feierte nach 25 Jahren. Allerdings sich auch schon erste Konflikte bzw. eine Art von Sprachlosigkeit zwischen dem damaligen Manager Jörg Schmadtke und dem damaligen Trainer Peter Stöger abgezeichnet haben. Damals hat Werner Spinner das zwar wahrgenommen, aber hat nicht eingegriffen und das später auch als großen Fehler beschrieben. Das gehört zu den Gründen für den dann folgenden Abstieg. Diesen Fehler wollte er nicht nochmal begehen und hat dann jetzt offensichtlich die Idee ins Spiel gebracht, als er ähnliche Vorkommnisse beim jetzigen sportlichen Führungsstab erkannt hat, dazu intervenieren, hat den Vorschlag gemacht, dass einer von beiden, entweder der Sportgeschäftsführer oder der Trainer, gehen müsse. Und das wurde natürlich von Armin Fee als Vertrauensbruch wahrgenommen und am Ende musste Werner Spinner gehen.
Und jetzt halten wir fest, im September wird ein neuer Präsident gewählt beim 1. FC Köln. Wer schachert denn jetzt um diesen Posten?
Zur Wahl stellen können sich beim 1. FC Köln nur 3-köpfige Vorstandsteams. Eine Person aus diesem Team wird dann Präsident, die anderen beiden werden Vizepräsidenten. Relativ klar ist, dass der ehemalige Nationaltorhüter Toni Schumacher gerne weitermachen würde. Der ist jetzt Vizepräsident, braucht dann aber einen neuen Chefpräsidenten sozusagen. Da ist Wolfgang Bosbach als Kandidat im Gespräch. Allerdings gibt es beim 1. FC Köln die Besonderheit des sogenannten Mitgliederrates. Und der nominiert diese Vorstandsteams. Und da zeichnet sich ab, dass die kein Interesse haben, den bestehenden Vorstand bzw. Toni Schumacher und eventuell Wolfgang Bosbach zu nominieren, sondern da wird daran geglaubt, dass ein echter Neuanfang nötig ist, um eben auch die vielen Konflikte zu befrieden.
Okay, bis jetzt reden wir ja über einen Machtkampf auf einer Funktionärsebene. Inwiefern ist das denn auch im Stadion für jedermann sichtbar beim FC?
Ja, auch hier zeigt sich tatsächlich die Zerrissenheit des Clubs mit großer Deutlichkeit. Seit Monaten gibt es etliche Fangruppen, die bei jedem Spiel in der Südkurve Vorstand Rausbanner aufhängen. Dabei geht es zum einen um die Vorgänge aktuell im Vorstand, zum anderen aber auch um alte Geschichten wie Konflikte der Ultras, Fangewalt, Pyrotechnik, die entsprechenden Reaktionen, die der Club auf solche Dinge gezeigt hat. Und ganz neu zeigen sich jetzt auch Banner sogenannter Befürworter des bestehenden Vorstands oder des übrigen Vorstandes, der noch übrig ist, wo Leute sich bekennen zu Toni Schumacher, zu einem möglichen Kandidaten Wolfgang Bosbach. Und diese Leute werden auch unterstützt von den sogenannten Altinternationalen beim 1. FC Köln, zu denen Christoph Daum zählt oder Leute wie Stefan Engels.
Geht es denn in dieser ganzen Sache nur um Posten oder ist damit irgendwie auch eine Vision für diesen Verein verbunden?
Also es gibt Visionen, die an verschiedenen Stellen zu lesen waren. Toni Schumacher hat mehrfach betont, er würde gerne den FC zu der Größe der 70er und 80er Jahre zurückführen, wobei das wiederum als Problem gilt, der vielen Jahre quasi im Fahrstuhl zwischen erster und zweiter Liga, dass man immer sich auf die Vergangenheit bezogen hat. Es gibt Ideen, ein größeres Stadion zu bauen und Ähnliches, was manche für Größenwahn halten. Aber was wirklich nötig ist, nach meinem Dafürhalten, nämlich ein Konzept, wie man diese vielen Konfliktherde befrieden kann, das hat bisher keiner formuliert.
Stichwort Konfliktherde, gibt ganz viele verschiedene, haben wir jetzt gelernt. Und die entscheidende Frage ist ja am Ende, wer und was setzt sich durch?
Also ich vermute mal, nach allem, was zu hören ist, dass der Mitgliederrat tatsächlich darauf verzichten wird, Bosbach und Schumacher zur Wahl zu stellen. Da gibt es einen Kandidaten, der immer wieder genannt wird. Das ist der ehemalige Chef der Brauerei Bitburger, der schon lange an verschiedenen Stellen im Club mitarbeitet. Wobei hier natürlich die Gefahr besteht, dass ein 12-köpfiges Gremium, der Mitgliederrat, prominente Figuren aus der Vergangenheit einfach nicht zur Wahl nominiert, was wiederum andere Teile des Vereins verärgern kann und Konflikte damit eher verschärfen könnte. Schumacher und seine Truppe hätte die Option einer Kampfkandidatur, wo ich befürchten würde, das würde zu einer öffentlichen Schlammschlacht führen. Also es ist schwierig, die Sache sauber zu organisieren.
Also abwarten bis September. Trotz dieses Machtkampfes beim FC müssen wir nochmal sagen, sportlich läuft es ja. Sehen Sie denn die Gefahr, dass die Leistung auf dem Platz doch irgendwann unter dieser Gesamtkonstellation leiden könnte?
Die Gefahr sehe ich schon. Also diese Saison wird sicher gut zu Ende gehen. Aber der letzte Abstieg hatte sicher auch mit den Konflikten zu tun, die damals schon aufkamen und zu sehen waren. Also es wäre sicher hilfreich, auf dieser Ebene für Ruhe zu sorgen. Aber man muss auch sagen, dass der Verein wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist, dass auch die sportliche Basis für ein Bundesliga-Jahr vorhanden ist. Der große Unterschied zu 2014 zum letzten Aufstieg ist allerdings, dass damals tatsächlich sehr harmonische Zustände herrschten und die fehlen jetzt, wenn der Verein in der Bundesliga weitermacht.
Sportlich auf Kurs, intern zerstritten über den Machtkampf beim FC war das Daniel Teveleit, freier Journalist in Köln. Zurück zu den Zweitligaspielen von heute. Heidenheim hat St. Pauli 3:0 besiegt und pirscht sich ran an die Aufstiegszone, wie Kersten Eichhorn berichtet.
Der FC Heidenheim darf weiter vom Bundesliga-Aufstieg träumen. Das deutliche 3:0 gegen den Tabellennachbarn St. Pauli war ebenso verdient wie eindrucksvoll. Kapitän Marc Schnatterer und der kleine Österreicher Nicolas Dovedan mit einem Doppelpack schossen zwischen der 18. und der 28. Minute einen 3-Tore-Vorsprung heraus. Die 13.000 Fans und auch Trainer Frank Schmidt begeisterten sich an traumhaften Ballstaffetten. Nach der Pause verwaltete der FCH den deutlichen Vorsprung ohne jegliche Mühe gegen völlig enttäuschende Hamburger. Nächste Woche müssen die Heidenheimer beim Tabellendritten Paderborn antreten. Dann könnten die Württemberger mit einem Sieg sogar auf Relegationsplatz 3 springen.
Ab in den Abstiegskampf der zweiten Liga, in dem schöpft der FC Ingolstadt Hoffnung durch einen 3:1-Sieg bei Arminia Bielefeld. Marc Eschweiler war dabei.
Arminia Bielefeld war vor allem in der ersten halben Stunde die klar bessere Mannschaft, machte aber aus mehreren guten Chancen kein Tor und leistete sich dann eine Unachtsamkeit in der Abwehr. So gingen die Gäste aus Ingolstadt in der 31. Minute quasi aus dem Nichts mit 1:0 in Führung und kamen dadurch besser ins Spiel. Dennoch blieb Bielefeld aggressiv und spielte mit großer Leidenschaft. Ingolstadt war in der zweiten Halbzeit aber die abgezocktere Mannschaft. Kutschke per Kopf kurz nach Wiederbeginn und Kittel nach knapp einer Stunde sorgten für die Vorentscheidung. Bielefeld gelang kurz vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer durch Vogelsammer, der einen Freistoß direkt und sehenswert zum 1:3 Endstand verwandelte.
Ingolstadt als Tabellenvorletzter jetzt nur noch einen Punkt hinter dem 1. FC Magdeburg, der heute 0:1 in Regensburg verloren hat. Erich Wartusch berichtet.
Der Ostersonntagsausflug in die Regensburger Arena hat sich für mehr als 10.000 Jahn-Fans gelohnt. Das Team holt gegen Magdeburg 3 Punkte, musste aber viel länger als nötig zittern. Denn die Oberpfälzer nutzten jede Menge großer Torchancen nicht. Nur nach 20 Minuten bediente Adamjan, dem die Gäste auf der linken Außenbahn viel zu viel Platz ließen, mustergültig seinen Kapitän, Marco Grüttner. Der hatte aus 2 Metern keine Mühe, unbedrängt seinen 12. Saisontreffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang kam Magdeburg stärker auf, blieb aber nicht effektiv genug. Doch auch Regensburg hätte seine Konter besser abschließen müssen, wird aber für seine tolle, kämpferische Teamleistung belohnt.
Außerdem heute am 30. Spieltag der zweiten Liga Darmstadt gegen Bochum 0:0. Keine Tore, aber ein wichtiger Punkt für den VfL. Warum, das weiß Martina Knief.
Mühsam sammelt der SV Darmstadt 98 seine Punkte für den Klassenerhalt in der zweiten Liga ein. Das 0:0 gegen den VfL Bochum war am Ende gerecht, aber die Darmstädter hatten Glück, dass der Bochumer Lukas Hinterseher die größte Chance des Spieles aus wenigen Metern Torentfernung über das Tor schoss und nicht ins Tor hinein. Darmstädter Offensivbemühungen waren vorhanden, große Torchancen allerdings nicht. So kann der SV Darmstadt 98 mit dem 0:0 leben, weil 4 Spieltage vor dem Saisonende der Vorsprung auf den Tabellen 16. Magdeburg 10 Punkte beträgt.
Damit nach Frankreich. Dort hat es nach mehreren vergebenen Chancen endlich geklappt mit dem vorzeitigen Meistertitel für Paris Saint-Germain. Aus Paris dazu Matthias Zahn.
Das Team von Thomas Tuchel tritt zwar erst am Abend gegen den AS Monaco an, die Pariser profitieren aber vom Patzer des Verfolgers OSC Lille. Lille kam am Nachmittag in Toulouse nicht über ein 0:0 hinaus. Damit steht Paris Saint-Germain mit 16 Punkten Vorsprung uneinholbar an der Tabellenspitze. Es ist der erste Meistertitel für Thomas Tuchel als Profitrainer. Sein Club mit den deutschen Nationalspielern Draxler und Kehrer hatte zuletzt ungewohnt Schwächen gezeigt. 3-mal in Serie war Saint-Germain sieglos geblieben und hatte damit die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn vergeben. Das Team um die Superstars Neymar und Mbappé hatte sich bisher in dieser Saison überhaupt nur 3 Liganiederlagen geleistet, 2 davon in den vergangenen beiden Spielen. Außerdem will sich Saint-Germain auch den Pokalgewinn sichern, kommenden Samstag im Pokalfinale gegen Rennes. Aus der Champions League war Tuchels Club im Achtelfinale gegen Manchester United ausgeschieden.
Noch nicht entschieden ist das Titelrennen in der englischen Premier League. Gerade eben hat der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp 2:0 bei Cardiff City gewonnen und sich so die Tabellenführung von Manchester City zurückgeholt. Der Vorsprung für Liverpool 2 Zähler. Allerdings hat City noch ein Spiel mehr, um Punkte zu sammeln. Am Mittwoch ist der Nachholtermin bei Stadtrivale Manchester United. Und nochmal der Blick in die Fußball-Bundesliga. Zwischen Berlin und Hannover sind gleich 66 Minuten gespielt. Es steht weiter 0:0. Egal ob letztes Wochenende bei Paris-Roubaix oder heute beim Amstel Gold Race. Die deutschen Radprofis zeigen bei den Frühjahrsklassikern, dass sie mitfahren in der Weltspitze. Nach dem 2. Platz in Roubaix durch Nils Polit gab es jetzt Rang 5 für Maximilian Schachmann beim Amstel Gold Race. Holger Gersker berichtet.
Es war ein ganz starker Einstieg in die Ardennen-Klassiker für Maximilian Schachmann, auch wenn die Konterattacke des Berliners auf dem letzten Kilometer noch vereitelt wurde. Das galt aber auch für alle anderen Ausreißer um den Mailand-Sanremo-Sieger Julien Alaphilippe aus Frankreich. Sie alle fühlten sich wohl zu sicher und wurden in einem denkwürdig spannenden Finale noch übersprintet. Gewonnen hat letztlich der Cross-Weltmeister Mathieu van der Poel. Der niederländische Meister ist der Enkel des Tour de France-Helden der 60er Jahre Raymond Poulidor, der Sohn des früheren WM-Zweiten Adrie van der Poel und eigentlich ein Spezialist auf dem Crossrad und dem Mountainbike. Zweiter wurde der Australier Simon Clark, dritter der Olympiazweite Jakob Fuglsang aus Dänemark. Maximilian Schachmann schaffte in diesem Sprint noch Rang 5, eine sehr gute Platzierung am Ende eines offensiv gestalteten Rennens.
Klar, bei einem klassischen Straßenrennen wie dem Amstel Gold Race ist es verboten, sich für mehr Geschwindigkeit und mehr Beschleunigung einen Elektromotor an oder in das Rad zu bauen. Stichwort E-Doping. Bei E-Bikes hingegen gehört der Elektroantrieb fest dazu, und zwar erlaubterweise. Und dieser E-Bike-Markt, der wächst. Das können wir alle täglich auf den Straßen beobachten. Aber nicht nur im Straßenverkehr nehmen E-Bikes zu, es entwickeln sich auch sportliche Wettkampfformate. Dabei kommt die Frage auf, was E-Bike-Fahren eigentlich ist. Noch Radsport, schon Motorradsport oder umgekehrt? Genau über diese Fragen streiten gerade der Weltradsportverband und der Weltmotorradsportverband. Und Tom Mustroff hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
E-Bikes sind im Kommen. Auf den Straßen sowieso, aber auch im Sport werden die Pedelecs mit ihren maximal 250 Watt Zusatzleistung auf den Pedalen immer relevanter. Sportlich bedeuten 250 Watt eine ganze Menge. Tour de France-Fahrer müssen um die 450 Watt aufbringen, um bei Bergetappen ganz vorn zu sein. Freizeitsportler kommen mit dieser Motorunterstützung also gefühlt auch in diese Liga. Knapp 1 Million E-Bikes wurden im letzten Jahr allein in Deutschland verkauft, Tendenz steigend. Das Potenzial auch auf Wettkämpfe in diesem Bereich ist so groß, dass der Weltradsportverband UCI und der Weltmotorradsportverband FIM aneinander gerieten. Der Radverband hat für den August 2019 die UCI E-Mountain Bike World Championships angekündigt. Der Motorradsportverband plant für den Juni den FIM E-X-Bike World Cup. Die einen rüsten auf, bauen Motoren in Räder ein, die anderen rüsten um vom Verbrennungsmotor auf elektrischen Antrieb. Eine neue Schnittmenge entsteht und genau um die buhlen die Weltverbände mit ihren WM-Formaten. Ein UCI-Sprecher teilte dem Deutschlandfunk mit, dass Sportler, die UCI-Lizenzen haben und an den Wettkämpfen der Motorradsportler teilnehmen, ihre Lizenz verlieren. Diese Gefahr droht vor allem Mountainbike-Athleten, die schon länger zweigleisig unterwegs sind. Die FIM reagierte nicht auf eine Nachfrage des Deutschlandfunks. Andere E-Bike-Wettkämpfe anderer Verbände gibt es bereits, unter anderem Weltmeisterschaften und deutsche Meisterschaften.
Die erste ist ja quasi im Rahmen der E1 Mountainbike-Serie über die Bühne gegangen.
Erzählt Hubert Stanka, Vorsitzender der Offroad Association International. Sie hat die deutsche Meisterschaft 2018 organisiert und richtet auch die DM in diesem Juli aus.
Es wird nicht nur reines Mountainbike-Enduro sein, sondern es werden verschiedene Disziplinen mit eingebaut, was ja auch die Stärke der E-Bikes ist. Zum Beispiel Cross-Country, dann Uphill, Beschleunigungstest und solche Geschichten.
Stanka erwartet jetzt mehr als 100 Teilnehmer anstelle der 60 im letzten Jahr. Und es wird ein komplett autonomer E-Bike-Event.
Das ist ausschließlich jetzt für E-Bikes. Da ist also nichts mit normalen Mountainbikes zu tun. Das ist also jetzt getrennt, weil das war eben auch eine der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, das beißt sich halt einfach, ne? Es sind verschiedene Anforderungen.
Dass sich das beißt, Menschen auf Rädern mit Motoren und Menschen, die Räder nur mit Beinkraft antreiben, hat auch der Tour de France-Ausrichter ASO schon bemerkt, erzählt Vivien Oquet, Verantwortlicher der ASO für Jedermann-Events.
Es gibt manchmal Leute, die es selbst beim Radtourismus nicht besonders gern sehen, wenn jemand an ihnen fast ohne Kraftanstrengung vorbeifährt.
Bei der Roubaix-Challenge nahmen kürzlich einen Tag vor den Profis etwa 7000 Amateure die historischen Pflastersteine unter die Räder. Bei der Etappe du Tour fahren 15.000 Teilnehmer eine Tour de France-Etappe ab. Okay organisiert auch die Roc d'Azur, eine Art Woodstock der Mountainbike-Szene.
Der Roc d'Azur ist ein Event, der im Oktober in Fréjus 20.000 Teilnehmer versammelt. Es gibt ihn seit 1984 mit 35 verschiedenen Disziplinen auf allen Niveaus, für Amateure wie Profis. Das ist ein Mix.
2018 gab es dort erstmals ein eigenes Event für E-Biker. Die 200 Anmeldungen gingen schnell weg. Für dieses Jahr hat die ASO das Kontingent auf 600 erhöht.
Dieses besondere Feld der E-Bikes fährt auf dem gleichen Parcours wie die anderen, sind 51 Kilometer. Sie passieren dieselbe Strecke. Aber wir lassen sie vor den traditionellen Rädern starten, um die möglichen Störungen auf ein Minimum zu reduzieren.
Sogar auf den Straßen des Giro d'Italia sind E-Bikes schon unterwegs. Giro-Veranstalter RCS rief im letzten Jahr den Giro E ins Leben. Er findet auch in diesem Mai statt. Mannschaften aus jeweils 6 Teilnehmern gehen auf die Strecke. Die Etappen sind kürzer als die der Profis, etwa 120 Kilometer lang. Anderthalb Stunden vor den Profis passieren die E-Bike-Teilnehmer den Zielstrich, sagt RCS-Manager Paolo Bellino.
Das ist kein Wettkampf, sondern eine Form von Radtourismus, eine Möglichkeit, den Giro d'Italia zu genießen und auch E-Bike-Projekte zu unterstützen. Denn das ist die Zukunft der Mobilität.
Die E-Bike-Szenerie ist also heterogen. Es gibt bereits Wettkämpfe im E-Mountainbike. Dazu kommt E-Bike-Tourismus auf der Straße und im Gelände, angedockt an Events der großen Veranstalter im Straßenradsport. Eine große Dynamik, konstatiert ASO-Manager
Okay. Sicher ist, dass die Entwicklung der E-Bikes zum Nachdenken über neue Formate in der Zukunft führen wird.
Damit es zu den neuen Formaten kommt, müssten allerdings der Radsport-Weltverband UCI und der Weltmotorsportverband FIM ihr Kriegsbeil begraben. Anbieten würde sich eine pragmatische Lösung wie hier in Deutschland. Dort fanden der Bund Deutscher Radfahrer und der Deutsche Motorsportbund einen Kompromiss, den der Organisator der deutschen E-Bike-Meisterschaft Hubert Stanker begrüßt.
BDR und DMSB, die haben sich ja scheinbar geeinigt auf nationaler Ebene. Da will, wenn ich es richtig verstanden habe, der BDR bis 25 km/h, also diese klassischen Pedelecs, unter sich haben und der DMSB alles, was drüber ist.
Der BDR bestätigte dem Deutschlandfunk diese Regelung. Nun liegt es an den internationalen Verbänden, sich zu einigen. Sie sollten dies auch deshalb tun, weil das EU-Kartellrecht Sanktionen gegen Sportler, die sich an Wettbewerben anderer Verbände beteiligen, ausschließt. Der Eislaufverband ISU bekam deswegen schon einmal eine Rüge. Der neu entstehende Zweiradsport mit E-Motoren könnte auch rechtlich die ganze Rad- und Motorsportszene aufmischen und blockierende Verbände ins Abseits bringen.
Wem gehört der Sport? In diesem Fall der Sport mit E-Bikes. Tom Mustroff ist dieser Frage nachgegangen. Deutsches Duell heute im Handball-Europapokal, genauer gesagt im EHF-Cup. Im Viertelfinale stehen sich Hannover, Burgdorf und die Füchse Berlin gegenüber. Das Hinspiel heute hat Berlin 34-26 gewonnen, was in Hannover für Enttäuschung sorgte, wie Heinz Schindler beobachtet hat.
Fahrig wirkten die Recken, unkonzentriert und ohne Zugriff. Kurzum, Osterhasen-Handball, den Timo Kastening so beschreibt.
Ja, es war irgendwie ganz komisch. Ich glaube, wir hatten gute Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Das hat uns nicht ermöglicht, so einfach ins Spiel reinzukommen. Deswegen haben wir Berlin dann zu einfachen Toren eingeladen.
Doch im ersten Durchgang konnte Hannover noch aufholen, um dann nach der Pause eine Kopie der ersten Halbzeit abzuliefern. Unverständlich für den sportlichen Leiter Sven-Sören Christoffersen. Und vom Rückspiel war bei ihm noch keine Rede.
Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwelche Parolen rauszugeben.
Wir müssen es sicherlich erstmal genau analysieren.
Dem schließt sich auch der siebenfache Torschütze Timo Kastening an, hat aber immerhin schon eine Idee, wie man denn das Rückspiel in einer Woche in Berlin noch drehen könnte.
Alle 10 Minuten ein Tor aufholen und zwischendurch einen Gegenstoß machen und dann kannst du mit 8 Toren dort gewinnen.
Ja, ganz einfach. Auch in der Handball-Bundesliga wurde heute gespielt. Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt bleibt auf Titelkurs. 26:23 hat die Mannschaft von Trainer Mike Machulla bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim gewonnen.
Ja, das ist natürlich die Qualität, jeden dritten Tag auch zu liefern und diese Bereitschaft auch zu haben, wieder ans Limit zu gehen. Und das macht einen Riesenspaß und das ist eine Mentalität, die wir haben und die Jungs haben und die sich entwickelt. Und wenn du da oben stehst, dann macht es natürlich Freude und dann ist alles viel, viel einfacher, wenn du erfolgreich bist.
Außerdem heute in der Handball-Bundesliga Erlangen-Magdeburg 26:25, Wetzlar gegen Lemgo 27:28, Minden gegen Bietigheim 30:26 und Stuttgart gegen Leipzig 29:32. In Budapest startet heute die Weltmeisterschaft im Tischtennis. Mit dabei aus deutscher Sicht sind Namen, die man von vorherigen Turnieren gut kennt, wie zum Beispiel Timo Boll, Dimitri Ovtcharov oder Patrick Franziska. Teil des deutschen Teams ist aber auch Dang Xu, der seine erste WM spielt. Dang Xu, ein neuer Name im deutschen Tischtennis. Heute Abend können wir den 22-Jährigen aus Baden-Württemberg etwas besser kennenlernen, denn ich habe Dang Xu vor seiner Abreise nach Budapest angerufen und ihn gefragt, was er sich von seiner WM-Premiere erhofft.
Ja, also zunächst einmal freue ich mich sehr, dass ich mich überhaupt qualifiziert habe und ich freue mich natürlich auf ein riesiges Turnier. Also ich denke, das ist das größte Turnier im Tischtennis wahrscheinlich und ich bin erstmal überzeugt, dass die Halle sehr groß sein wird. Wahrscheinlich viele Zuschauer werden da sein und dann schaue ich mal, wie die Atmosphäre dort ist.
Sie haben zwar schon mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, jetzt aber die erste WM. Woran merkt man denn im Vorfeld, dass jetzt so ein besonderes Turnier ansteht?
Oh, ich glaube, man merkt es hauptsächlich, wenn man sich die Turniere vorher schon angeschaut hat. Man verfolgt ja schon immer die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und stellt sich schon vor, wie es für einen selber ist, wenn man mal da mitspielen kann. Und jetzt ist es halt wirklich so weit. Und man merkt schon, die Anspannung im Training ist ein bisschen anders. Die Trainer reden ein bisschen mehr mit dir. Das Training wird ein bisschen umgestellt. Man fährt ein bisschen zurück, um wirklich mit voller Kraft dahin zu fahren. Aber sonst unterscheidet sich es eigentlich mit den ganz normalen Spielvorbereitungen auf andere Turniere auch nicht viel.
Sie haben gerade gesagt, ich bin froh, dass ich mich überhaupt qualifiziert habe. Dazu muss man sagen, Boll, Ovtcharov und Franziska, die waren gesetzt fürs deutsche Team und für die 2 Plätze dahinter gab es so eine Art internes Ausscheidungsturnier, bei dem sie sich dann als erster Spieler durchgesetzt haben. Das heißt, damit hatten sie nicht unbedingt gerechnet.
Ja, richtig. Also wir waren ja 6 Spieler, also alle 6 der Nationalmannschaft kennen uns natürlich alle gut und wir wissen ja auch untereinander, wie die Chancen ungefähr stehen und wir wissen auch, dass von den 6 sich jeder qualifizieren kann. Aber am Anfang rechnet man sich ja nicht so viele Chancen aus, weil 2 von 6 ist jetzt auch nicht so viel, aber auch nicht wenig. Ist natürlich eine Chance und dass ich es am Ende geschafft habe, ist natürlich trotzdem super toll für mich und ich freue mich natürlich riesig, dass es doch geklappt hat am Ende.
Jetzt sitzen Sie da in der Nationalmannschaft, Sie haben schon Nationalmannschaftsfotos jetzt vor der WM gemacht, sitzen da neben Boll, Ovtcharov, Franziska im Rücken der Bundestrainer Jörg Roskopf. Und jetzt haben Sie eben gesagt, ja, die Trainer, die haben dann schon so ein bisschen so eine andere Ansprache vor einer WM. Was sagen einem denn die erfahrenen Leute da konkret? Welche Tipps können die einem geben?
Also die haben jetzt so die letzten Tage, die letzten Einheiten vor allem viel mit mir geredet, auch wie ich mich darauf vorbereiten soll, wie ich das Turnier angehen soll. Und die wissen ja auch, dass es für mich die erste WM ist.
Und was waren da die konkreten Tipps?
Zum Beispiel, dass ich jetzt nicht unbedingt im Training nochmal über die Grenze gehen soll, körperlich vor allem, damit ich halt wirklich bei der WM topfit bin. Die meiste Zeit kommt eigentlich nur, okay, ich soll so spielen wie immer und versuchen, mich so anzupassen, wie es geht. Natürlich ist die erste WM, vielleicht wird mich da 1-2 Sachen, wenn ich da vielleicht das mal überraschen, aber sonst wissen die auch, ich habe jetzt auch nicht angefangen gestern mit Tischtennis.
Ihre beiden Eltern waren chinesische Nationalspieler bzw. chinesische Nationalspielerin. Sie selber sind in Nürtingen in Baden-Württemberg geboren, sind 22 Jahre alt. Welche Tipps konnten Ihnen Ihre Eltern geben?
Das ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Mein Vater ist ja aktuell für die japanische Nationalmannschaft zuständig im Tischtennis und er wird auch in Budapest vor Ort sein. Er hat mir eigentlich hauptsächlich nur gratuliert, dass ich mich qualifiziert habe.
Okay, aber Tipps gab es keine, weil sie Gegner sind.
Nee, so wird es nicht sein. Also ich glaube, wenn wir uns vor Ort in Budapest sehen, wird er mir schon noch die eine oder andere Sache sagen. Aber ich glaube, in erster Linie freut er sich natürlich erstmal riesig, dass ich überhaupt dabei bin. Und wenn, dann sehen, ob er auch noch ein paar Tipps hat für mich.
Wenn die Eltern chinesische Nationalspieler waren und ihr Vater hat dann zudem noch in Deutschland eine Bundesligamannschaft trainiert und eine Tischtennisschule hat er auch noch in Nürtingen. War Ihr Weg als Sohn da schon vorgezeichnet?
Ich glaube, ein bisschen wurde es mir schon in die Wiege gelegt, dass ich jetzt mit Tischtennis mal anfangen werde. Aber wie gut man dann wird oder wie weit der Weg dann geht, ich glaube, das liegt immer an einem selbst. Und ich habe den Sport schon immer toll gefunden, habe dann nach der Schule auch direkt gesagt, ich will auf jeden Fall 1-2 Jahre Profi probieren. Und dann hat es auch gut geklappt. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich den Weg genommen habe. Aber klar, meine Eltern haben da natürlich auch eine entscheidende Rolle gehabt.
Von wem haben Sie sich denn im Laufe Ihrer Karriere mehr abgeguckt? Von einem deutschen Topspieler wie zum Beispiel Timo Boll oder von einem Chinesen wie Malong zum Beispiel?
Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich eher ein bisschen mehr von den Chinesen, weil ich mag es mehr, wie die Chinesen spielen. Ich weiß, also Timo Boll habe ich einen unfassbaren Respekt gegenüber. Spielt fantastisches Tischtennis, aber ich glaube, das ist wirklich unikat. Das kann man nicht kopieren, so wie er spielt, mit so viel Talent und Gefühl. Auch die Übersicht im Spiel selbst. Und ich glaube, da konnte ich mir selbst von den Chinesen ein bisschen mehr abgucken. Auch was Technik, Beinarbeit oder auch die anderen Spielzüge, glaube ich.
Erklärt sich daraus auch, dass Sie im Pen-Holder-Griff spielen? Also Sie sind der einzige deutsche Nationalspieler, der in diesem Griff spielt, wo man den Schläger, ja sage ich jetzt mal in Amateursprache, eher von oben und nicht seitlich hält, um vielleicht so ein bisschen zu erklären. Erklärt sich das dadurch auch?
Ja, ich glaube, das hat einen anderen Ursprung, weil damals habe ich auch normal angefangen, sage ich mal, mit dem Shakehand. Aber dann konnte ich halt keine Rückhand spielen. Und mein Vater hat dann einfach zum Spaß gesagt, der probier mal Penholder. Das war damals ziemlich in, weil Wang Hao war da auch zweimal im Olympiafinale, wurde dann auch Weltmeister und alles. Das war so ungefähr meine Zeit, wo ich so mit Tischtennis richtig angefangen habe. Und dann hat er gesagt, ja, probier mal mit Penholder. Und da hat es halt auch geklappt. Und dann haben wir es halt irgendwann gesagt, okay, komm, dann machen wir es einfach so. Und es hat bis heute immer noch gut geklappt, auf jeden Fall.
Ich würde gerne mal ein paar Jahre zurückgehen, und zwar ins Jahr 1989. Da sind Steffen Fetzner und Jörg Roßkopf Weltmeister im Tischtennis geworden. Das ist jetzt genau 30 Jahre her. Deswegen wurden jetzt hier in Deutschland vor kurzem nochmal die ganzen Bilder und Töne von damals aus den Archiven gekramt und liefen nochmal rauf und runter. Was verbinden Sie mit diesen Bildern?
Oh, ganz ehrlich, also es ist unfassbar, dass überhaupt in Deutschland mal jemals Weltmeister geworden ist. Ob es ein Doppel, Einzel oder Mix ist, ist völlig egal. Es ist eine Riesenleistung gewesen damals von Rossi und Speedy, sag ich mal. Und klar, das kann man sich da gar nicht vorstellen, wenn ich die Bilder und die Videos gesehen habe, wie viele Leute da waren, wie die sich auch gefreut haben, als sie dann wirklich den Titel gewonnen haben. Ich glaube, das ist unbeschreiblich. Das muss man als Spieler einfach, wenn man es kann oder jemals schafft, selbst erleben. Also man ist einfach nur und kann absolut nachempfinden, wie die sich damals gefühlt haben wohl.
Aber so, ich höre raus, so die konkrete eigene Erinnerung, Sie waren ja auch damals noch gar nicht auf der Welt, also dieses Ereignis, das hat Sie dann nicht so in Ihrer eigenen Karriere noch begleitet oder Ähnliches?
Ich glaube ja nicht, wie Sie sagen, da war ich noch gar nicht auf der Welt, aber man weiß es auf jeden Fall, dass der eigene Bundestrainer schon Weltmeister geworden ist und respektiert das natürlich enorm.
Aber vielleicht trauen Sie sich ja ein Urteil zu. Wie würden Sie denn sagen, hat sich so Tischtennis auf Weltniveau in den letzten 30 Jahren oder vielleicht einfach in den letzten Jahren verändert?
Also auch dadurch, dass jetzt im Material was geändert wurde, zum Beispiel, dass wir jetzt mit dem Plastikball spielen und nicht mit dem Zelluloidball, wurde der Sport auf jeden Fall deutlich athletischer. Die Ballwechsel werden ein bisschen länger. Man muss ein bisschen mehr Kraft produzieren, um selber, sag ich mal, fest oder schnell spielen zu können. Und da ist halt die Athletik ein bisschen in den Vordergrund gekommen. Die meisten Top-Spieler sind super schnell und super stark auch. Und das ist, glaube ich, der größte Faktor, der sich bei uns verändert hat im Sport.
Wir haben es gesagt, der Titel von Roßkopf-Fetzner, der ist der bisher einzige deutsche WM-Titel, 30 Jahre her. Wie bewerten Sie denn die Chancen, dass mal überhaupt ein deutscher WM-Titel nochmal dazukommen kann?
Also ich glaube, grundsätzlich ist immer alles möglich, sonst wäre es nicht Sport. Na klar, aktuell stehen die Chancen etwas schlechter, weil die Chinesen sehr dominant sind, aber man weiß nie, was passiert. 2003 wurde Werner Schlager Weltmeister, das hätte sich niemand gedacht vor der WM. Und am Ende hat er es trotzdem geschafft, deswegen sind solche Sachen zwar eher unrealistisch, aber nicht unmöglich.
Am Ende einer WM ist es oft so eine Art interne Ausscheidung zwischen mehreren chinesischen Spielern. Würden Sie jetzt für die WM einen Favoriten benennen können unter den Chinesen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Man weiß ja auch nie genau, in welcher Verfassung die selbst sind. Und bei der WM gibt es meistens auch ihre eigenen Regeln. Da setzen sich schon meistens die erfahreneren und die absoluten Topspieler wie Malong oder so setzen sich da durch. Ich würde am Ende immer noch tippen, dass er gewinnt, obwohl er auch jetzt 8 Monate verletzt war. Aber jetzt hat er letztens auch gut gespielt, deswegen. Ich würde immer noch sagen, dass er sich den dritten Titel hintereinander holt.
Im deutschen Team, da ging es lange Jahre entweder um Timo Boll oder um Dmitri Ovtcharov. Und jetzt vor der WM hat man das Gefühl, dass mit Patrick Franziska so ein dritter Name in den Vordergrund drängt. Teilen Sie die allgemeine Einschätzung, dass jetzt so ein bisschen seine Zeit gerade kommt?
Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt von Patrick. Er spielt aktuell auch sehr, sehr gut. Also er ist auch auf jeden Fall auf dem Weltspitzenniveau angelangt. Also ich traue ihm auch alles zu. Er wird sich auch immer noch, denke ich, weiterentwickeln und ich bin sehr gespannt, wie sein weiterer Weg werden wird. Aber er kann auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter werden.
Was erhoffen Sie sich denn für sich selber langfristig gedacht mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel?
Weil ich auch jetzt sehr jung bin, will ich mich auf jeden Fall erstmal fest in die Mannschaft spielen. Hoffen, dass ich bei den großen Turnieren wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und auch selbst die Olympia, dass ich da auf jeden Fall irgendwann eine Rolle spielen werde und mich da auch etablieren und versuche natürlich irgendwann, der wie bei jedem Sportler, glaube ich, will halt der Beste sein, auch im eigenen Land. Und das muss eigentlich das Ziel sein von jedem deutschen Nationalspieler.
Dank Hugh, einer von 5 deutschen Startern im Herrenfeld bei der Weltmeisterschaft ab heute in Budapest. Zum nochmal Nachhören steht das Gespräch mit dem Tischtennisspieler gleich im Internet auf deutschlandfunk.de/sport. Und in der Fußball-Bundesliga steht es nach gleich 87 Minuten weiter 0:0 zwischen Berlin und Hannover. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk, 19.49 Uhr, Zeit aufzuräumen mit einem Irrglauben, und zwar mit dem Irrglauben, dass man ans Meer fliegen oder fahren muss, wenn man Wellen reiten will. Längst gibt es Anlagen auf Flüssen oder Binnengewässern, die künstliche Wellen erzeugen, auf denen man auch reiten kann. So erobert sich das Surfen neue Regionen, ein neues Publikum und es wickeln sich neue Disziplinen, wie zum Beispiel Rapid Surfing. In dieser Disziplin finden Mitte Mai die ersten deutschen Meisterschaften statt, auf einer Wellenreitanlage in Langenfeld im Rheinland, wo sich Daniela Müllenborn Rapid Surfing mal für uns angeschaut hat.
Und du brauchst hier deine beiden Arme für Balance.
Ja, aber ich will nicht ins Wasser fallen, da ist es voll kalt.
Die Outdoor-Surfanlage in Langenfeld im Rheinland. Lenia steht auf dem Surfbrett im tosenden Wasser, ganz nah am Beckenrand. Von dort aus unterstützt sie Surftrainer Pedro. An dessen ausgestrecktem Arm kann sich Lenia festhalten, wenn sie das Gleichgewicht zu verlieren droht. Nach ein paar Minuten entzieht Pedro seiner Schülerin so langsam die Hilfestellung.
Ich kann dich hier halten, dann lässt du meine Hand los und benutzt deinen Arm für Gleichgewicht, okay?
Ja.
Lenia surft heute zum ersten Mal. Ihre Eltern haben ihr die Stunde zum 15. Geburtstag geschenkt. Eine Stunde Rapid Surfen. Diese Bezeichnung hat der Deutsche Wellenreitverband mit seinem Präsidenten Philipp Kurecki der jungen Disziplin gegeben.
Ja, Rapid Surfen, das ist ein Begriff, der erstmal kompliziert klingt. Wir haben den so ein bisschen geschaffen mit den deutschen Vereinen. Und insbesondere auch mit einer Rapid Surf League, weil wir einen Begriff haben wollten, der das Wellenreiten klar unterscheidet von der Sportart, die entweder in Flüssen stattfindet oder auf künstlichen Wellen stattfindet oder eben dann auf so einer künstlichen Welle im See.
Anders als im Meer, also beim Wellenreiten, kommt die Welle beim Rapid Surfen nicht von hinten angerollt, sondern von vorne, was eine andere Technik verlangt. Und der Surfer muss beim Rapid Surfen nicht ständig auf die perfekte Welle warten. Sie ist einfach immer da.
Bei den Rapid Events gehen wir davon aus, dass die Taktung der gesurften Wellen viel, viel höher ist als im Meer. Im Meer kann es auch mal sein, dass eine Viertelstunde keine Welle kommt. Und das Rapid soll einfach nochmal ausdrücken, dass es erstens super schnell geht, dass es viel spannungsgeladener ist. Natürlich spielt dieser Zufallsfaktor da nicht rein. Also beim Rapid Surfen haben alle die gleichen Bedingungen.
In Langenfeld wird die Welle künstlich erzeugt, in einem rechteckigen Becken, das zu einer Seite hin offen ist und in den See der Wasserskianlage mündet. In dem Becken werden Wassermassen mittels Pumpen beschleunigt. Dieses schnell fließende Wasser trifft auf das stehende Wasser des Sees. Die so entstehende Wasserwalze wird durch eine verstellbare Rampe zu einer mehr oder weniger anspruchsvollen stehenden Welle. Diese dann immer gleiche Welle soll es Anfängern leichter machen, das Surfen zu lernen. Das kann Surflehrer Pedro aus eigener Erfahrung sagen. Er kommt aus Brasilien, aus Rio, hat dort im Meer mit dem Sport angefangen.
Am Meer, die Welle ist immer anders und dann ist es super schwierig. Man braucht so wirklich Jahre zu lernen. Und dann, ich habe hier schon Leute gesehen, die so viele Fortschritte gemacht haben und dann so schnell, weil du kannst immer so repeat, immer wiederholen, was du schon gerade davor gemacht hast. Und dann denkst du, okay, das war falsch, ich muss das ein bisschen mehr so machen.
Einige stehende Wellen in Flüssen hatten Surfer schon Anfang der 1970er für sich entdeckt. Zum Beispiel im Münchner Eisbach, einer Abzweigung der Isar. Damals entwickelte sich eine richtige Flusssurfkultur. Inzwischen entstehen immer mehr Wellenprojekte in Flüssen, etwa die künstlich erzeugte Leinewelle bei Hannover, die bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fertig sein soll. Und auch sogenannte Wavepools werden immer mehr, also kommerzielle Projekte wie in Langenfeld, wo eine Stunde Surfen im Becken zum Beispiel 34 Euro kostet. Surfen in der Stadt, fernab der Surfparadiese am Meer. Für Wellenreitverbandchef Philipp Kurecki treffen zwei Weltanschauungen aufeinander.
Das eine ist eher, würde ich sagen, fast eine philosophische Sportart, wenn man das so nennen kann. Und das andere ist eine sehr technische Sportart, die auch mit viel technischem Aufwand immer verbunden ist, das Rapid Surfen. Also es ist ein super Ersatz. Es befriedigt auch auf eine gewisse Art und Weise, aber es wird nie das sein, und das werden auch viele Rapid Surfer, glaube ich, unterschreiben. Es wird nie das Gleiche sein, wie im Meer zu sitzen und auf einmal kommt eine riesige Welle, die man vorher überhaupt nicht erahnt hat. Und dieser Überraschungsmoment der Natur, der ist einfach viel, viel größer. Und ich glaube, danach lechzen am Ende dann doch fast alle Wellenreiter. Aber in Deutschland wird die Riesenwelle niemals ankommen.
Und weil Surfer in Deutschland nicht so viele Möglichkeiten haben, im Meer Wellen zu reiten, begrüßt Philipp Kurecki die Wellenprojekte in Flüssen oder Seen, die das Surfen einer breiten Masse zugänglich machen und am Ende vielleicht ja auch den einen oder anderen deutschen Topathleten mehr hervorbringen. Die Rapid-Surf-Szene jedenfalls wächst. Es gibt schon eine Rapid-Surf-Liga und im Mai werden auch erstmals deutsche Meisterschaften ausgetragen, bei denen auch Meereswellenreiter an den Start gehen. Die Titelkämpfe werden im Surfbecken in Langenfeld ausgetragen, wo die 15-jährige Lenia gerade zum ersten Mal surft.
Bist du? Hast du hier geschafft?
Ja.
Perfekt.
Rapid Surfing. Über diese neue Form des Wellenreitens war das der Bericht von Daniela Müllenborn. Die größte Kunst ist es, den Einstieg zu finden. Das ist der Titel unseres Sportgespräches heute Abend, auf das ich gerne hinweisen will. Es geht darum, wie Sport gegen Depressionen helfen kann. Einer der Gäste um 23.30 Uhr ist Markus Bock. Er hat den Verein Sport gegen Depression gegründet und die Fragen an ihn stellt heute Abend Marina Schweizer.
Herr Bock, wie haben Sie persönlich bemerkt, dass Sport bei Ihnen und bei Ihren Depressionen helfen kann?
Die ersten Berührungspunkte hatte ich für mich wieder in der Tagesklinik, weil da Bewegung immer mit auf dem Programm stand. Und habe dann, als ich später wieder zu Hause war, geguckt, ob ich nicht ein bisschen Bewegung wieder in meinen Alltag integrieren kann. Und habe geschaut, was ich immer gemacht habe. Und in meinem Leben war Fußball immer on top. Habe dann geguckt, ob ich das wieder machen will. Aber mit meinem Gewicht und meiner Motivation war das nicht so gegeben und habe dann angefangen, erstmal ein bisschen walken, spazieren gehen, und dann hat sich das Ganze langsam aufgebaut, dass ich gemerkt habe, dass ich mir über die körperliche Bewegung Entlastung im Kopf schaffen kann.
Welche Bewegung, welchen Sport machen Sie heute hauptsächlich?
Triathlon.
Das ist was ganz anderes als spazieren gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hilft Ihnen eindeutig, wenn Sie sagen, Sie versuchen depressive Phasen zum Beispiel zu überwinden oder gar nicht erst in eine Depression hineinzurutschen?
Also mir hilft der Trainingsplan, mir hilft die Motivation rauszugehen, mir hilft es, mich hinterher dafür zu belohnen und stolz darauf zu sein, dass ich den Weg geschafft habe. Selbst wenn ich Lauftraining hatte und war statt 5 nur 3 Kilometer draußen an einem schlechten Tag, ich war draußen und habe das geschafft. Die größte Hürde überwunden, das Rausgehen, das ist die größte Hilfe dabei für mich. Und dann Struktur zu schaffen, über Wochen zu sehen, ich gehe permanent raus, ich gehe meinen Verpflichtungen dabei nach und ich habe Spaß dabei.
Wie Sport gegen Depressionen helfen kann, Thema im Deutschlandfunk Sportgespräch heute ab 23.30 Uhr. Abpfiff in der Fußball-Bundesliga. Es ist beim 0:0 geblieben zwischen Hertha BSC aus Berlin und zwischen Hannover 96. Gerade eben ist dieses Spiel zu Ende gegangen. Zum Ende von Sport am Sonntag habe ich noch ein Ergebnis vom Feldhockey für Sie. Die Herrenmannschaft von Rot-Weiß Köln hat das Finale der Euro-Hockey League erreicht. Das ist sowas wie die Champions League im Herrenfeldhockey. Im Halbfinale hat Rot-Weiß Köln 3:1 gegen Real Polo Club de Barcelona gewonnen. Gegner im Endspiel morgen ist Waterloo Dux aus Belgien. Waterloo hat sein Halbfinale im Penalty-Schießen mit 3:1 gegen den Mannheimer HC gewonnen. Das war Sport am Sonntag im Namen von Redaktion, Regie und Technik. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Bastian Rode. Schönen Abend noch.